Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herzlich willkommen zum Abschlussgottesdienst dieses Kongresses Gottes Weg mit Israel. Ich begrüße alle Teilnehmer des Kongresses, auch alle auswärtigen Gäste, die jetzt noch dazugekommen sind und die jetzt den Abschluss dieses Kongresses miterleben möchten mit uns. Wir begrüßen besonders Bruder Schäffbuch und seine Frau. Herzlich willkommen hier bei uns. Danke, dass wir heute auf das Wort Gottes von Ihnen hören dürfen. Dann möchte ich aus Sacharja 9 vorlesen an diesem Palmsonntag. Der Prophet spricht im Namen Gottes und er sagt voraus, was geschehen wird. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Gelobt sei der Name des Herrn. Es ist geschehen, so wie es der Prophet angekündigt hat. Der Herr ist nach Israel gekommen. Er ist hineingeritten in die Stadt, um Heil zu wirken für Israel und für die Völker. Bis hin zu uns ist dieses Heil gekommen und deshalb sind wir heute hier im Namen des dreieinigen Gottes versammelt. Gelobt sei sein Name. Und das wollen wir jetzt auch in dem ersten Lied zum Ausdruck bringen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Wir singen die Strophen 1 bis 5. Wir wollen miteinander dem Psalm 122 beten. Die roten Verse werden von der Gemeinde gebetet und ich werde die schwarzen Verse beten. Wir wollen uns zum gemeinsamen Psalmgebet erheben. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll.
Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn.
Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Wir wollen beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast und dass er nach dem Verheißungswort der Propheten nach Jerusalem gekommen ist, zu deinem Volk, zu deinem auserwählten Volk, in diese auserwählte Stadt. Herr Jesus, du bist gekommen, um Erlösung zu bringen. Du bist in diese Stadt hineingeritten aus Liebe zu Jerusalem, aus Liebe zu Israel, aus Liebe zu uns allen. Und Herr Jesus Christus, wir beten dich an und geben dir die Ehre, weil wir wissen, was für ein schwerer Weg das war, was für ein tränenreicher Weg. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du für uns an das Kreuz vor den Toren dieser Stadt gegangen bist und unsere Sünde hinaufgetragen hast an das Holz, damit wir die Gerechtigkeit erlangen könnten, die du beim Vater hast. Herr, wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist am Ostermorgen. Wir danken dir, dass du lebst in Ewigkeit und dass wir im Glauben an dich mit dir dieses Auferstehungsleben haben dürfen, schon jetzt. Jetzt auch in diesem Gottesdienst wird es sichtbar und wir danken dir dafür, dass du als der auferstandene Herr unsichtbar durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte bist. Und so bitten wir dich, segne diesen Gottesdienst. Lass alles geschehen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Wir bleiben weiter stehen und wollen miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen und wir singen gemeinsam das Lied »Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha«.
Es ist denkwürdig, dass dieses Lied, das 1938 von Fritz von Bodelschwingh gedichtet wurde, erstmals 1945 gesungen werden konnte in der Gottesdienst der Zionskirche, als die britischen Panzer befreit hatten Bielefeld damals und dieser Lobgesang erklingen konnte. Es erinnert uns an so vieles, was auch hier verdeckt ist. Und ich freue mich an diesem Kongress, dem ich teilnehmen darf und auch über dieses Wort, das ausgesucht wurde aus Johannes 4, wo Jesus sagt im Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Ich möchte aber aus diesem Gespräch von Jesus mit der Samariterin lesen von Vers 19 ab, weil das ja das erst richtig erklärt. Die Frau, die da um die Mittagshitze an den Jakobsbrunnen kommt von Samaria, die spricht zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, vom Gerizim, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Bezieht sich auf die Juden. Wir wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So wunderbar, wie Jesus das Gespräch mit dieser Frau führt. Man kann nur davon lernen. Ganz einfach. Jeder versteht das. Und Jesus knüpft an bei dem, was diese Frau bewegt, bei ihren Enttäuschungen, bei ihren Lebenserfahrungen. Jesus erkundigt sich interessiert nach ihrem Ergehen. Aber dann ist interessant, wie Jesus gar nicht bei dem Vordergründigen, bei dem Alltäglichen stehen bleibt, sondern tiefer geht. Weil ja hinter all den Lebensenttäuschungen eine ganz große Sehnsucht steht. Nach Leben, nach erfülltem Leben. Und dann spricht Jesus vom Heil der Welt, von der Wahrheit, vom Messias, vom König des kommenden Gottesreiches. Aber dann mutet Jesus dieser Samariterin etwas Ungeheures zu mit dem Satz, das Heil kommt von den Juden. Man kann doch dieser Frau nicht so vor den Kopf stoßen. Bei den völkischen Spannungen, Juden, Samariter, schlägt er doch alle Türen zu. Ist dies nicht ein unerträgliches Ärgernis? Ja, weil Jesus es deutlich macht, dass es heilsnotwendig ist. Weil man nicht daran vorbeikommt, weil das Heil unauflöslich mit den Juden verknüpft ist. Und das macht Jesus an dieser Stelle nicht nur der Samariterin, sondern der ganzen Menschheit deutlich, dass das Heil der Welt und die Juden in dieser Frage einen ganz zentralen, unverrückbaren Platz haben. Interessant, wie Jesus das begründet. Das Erste, was er sagt, weil Gottes Wahrheit den Juden im Geist geoffenbart wurde. Weil Gottes Wahrheit den Juden im Geist geoffenbart wurde. Die Samariterin fängt ja so an, wie die Leute bei uns auch da und sagen, wer hat eigentlich Wahrheit? Im Gewirr der Religion, es gibt so viele Meinungen, es gibt so viele Anbetungsorte, so viele Tempel, so viel Verehrung. Wo ist denn die Wahrheit im Gewirr der Meinungen? Wer hat denn die Wahrheit? Und wieder redet Jesus so eindeutig klar. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr Samariter, mit eurer Religion auf dem Gerizim. Es ist nicht die Frage des Ortes, sondern die Frage, wie man Gott anbetet. Und ihr betet an, was ihr gar nicht kennt. Und das ist so hart, wenn Jesus sagt, all die Religionen, all die Menschen, die nach Gott suchen, kennen den Gott gar nicht, den sie anbeten. Sie ahnen etwas von ferne und sie sind in all ihrem Eifer auf einem falschen Weg, dem sie sagen, wo? Nein, wie? Man kann Gott gar nicht anbeten, wenn man ihn gar nicht kennt, wenn er uns nicht geoffenbart ist. Das ist ja bei uns in unserem Leben auch so, dass wir vielen Menschen begegnen um uns her, die irgendwo durch die christliche Sozialisation irgendwo eine Ahnung vom lebendigen Gott haben, sogar von der Bibel, von Christus, aber ihn nicht persönlich kennen. Die nicht mit ihm verbunden sind, sie wissen, dass er der einzige Helfer ist, aber sie haben ihn nicht gefunden. Darum ist das so gut, dass Jesus das all diesen religiösen Wegen abspricht, dass man dort Gott finden kann. Ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. Und Jesus bleibt in diesem Gespräch eben nicht bei dieser religiösen Frage stehen, bei Ehrfurcht und äußerlichen Anbetung, bei den Tempelorten und Ritualen und was alles dazugehört, Jerusalem oder Gerizim, sondern weist auf das eindeutige und einzigartige Erbe der Juden hin. Wir wissen, was wir anbeten. Den Juden ist es geoffenbart. Die Juden in ihrer einzigartigen Sonderstellung, wie es dann heißt bei Esther, zerstreut und gesondert unter allen Nationen in allen Ländern. Ihre Gesetze sind verschieden von allen Völkern und die Gesetze des Königs erfüllen sie nicht. Einzigartiges Volk. Und das Besondere, das Entscheidende haben sie. Gottes Geist hat sich ihnen geoffenbart durch das prophetische Wort. Und das gibt es sonst in der ganzen Welt nicht mehr, die einzigartige Stellung der Juden. Und darum sagt dann Jesus, im Geist und in der Wahrheit muss man den lebendigen Gott anbeten, im Geist. Ist ja für uns so wunderbar, das ist immer wieder an der Erklärung Martin Luthers zum Heiligen Geist, dass uns der Geist Gottes erleuchtet. Mit unserem natürlichen Verstand können wir Gott gar nicht entdecken. Die Erleuchtung des Geistes, der uns das Licht aufsteckt, damit wir erkennen können, Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit, und dass Jesus der König ist über alle Reiche, Gewalten, Mächte und alles, was in dieser Welt genannt mag werden, an Herrschaften und Gewalten, auch in der kommenden Welt. Er ist der König, das kann uns nur der Geist Gottes aufschließen. Das, was der Geist schon im Alten Bund in den prophetischen Weissagungen enthüllt hat, und der Hinweis, denken Sie nur an diese wunderbare Weissagung Jesajas von dem Spross aus dem Strunk Isais, aus der Wurzel Jesse, wo die ganze schöpferische Geistesvollmacht wirkt, auf dem der Geist ruht, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Tatkraft, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht, der große Schatz Israels. Der Geist Gottes hat sich ihnen geoffenbart in der Prophetie. Wie wunderbar dann in Jesus enthüllt, im neuen Bund, dass auf einmal nicht mehr die Frage der Anbetungsorte wichtig ist, ob Garizim oder Jerusalem, auch nicht Dome und Türme und Glocken und Priester, auch nicht der grüne Wald und wo Menschen überall die Nähe Gottes suchen, sondern der wahre Anbetungsort ist das Menschenherz. Dass der Geist Gottes neu gestaltet, wo er Wohnung macht und wo er regiert, Gott in seinem Geist regiert. Und die Gemeinde Gottes ist sein Leib, wo alle Gläubigen mit seinem Geist erfüllt sind. So wunderbar, dass uns im Geist dann enthüllt ist. Der Geist Gottes macht es uns groß, dass wir mit Gott versöhnt sind durch das Blut seines Sohnes, dass wir seine Kinder sind, dass wir im Gebet zu ihm nahen dürfen, wie Kinder Abba, lieber Vater, sagen dürfen, dass die Früchte des Geistes unser Leben prägen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, und dass unser vernünftiger Gottesdienst ist. Der vernünftige Gottesdienst in der perfektesten Liturgie, in der Hingabe unseres Menschenlebens an den Herrn, weil der Geist in uns regiert. Wir sind nicht mehr fleischlich, sondern geistlich da, der Geist Gottes in uns regiert. Er lehrt uns das Beten als Kinder zum himmlischen Vater, aber auch die dienende Liebe zum Nächsten. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist der Freude und er schenkt uns dieses grenzenlose Vertrauen des Glaubens. Ohne die Gabe des Heiligen Geistes hat noch nie ein Mensch an Christus glauben können. Das deutet Jesus im Gespräch mit der Samariterin an. Im Geist und in der Wahrheit muss man anbeten. Das ist das. Und der Geist Gottes muss uns dieses Licht aufstecken und die Erkenntnis schenken, was Israel schon in der Prophetie verkündet, was in Jesus in der Fülle kommt. Das ist der erste Grund. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen, was wir anbeten. Aber der zweite Grund, den Jesus hier nennt, hat ja seine Begründung, weil das Heil der Welt in der Geschichte der Juden angebrochen ist. Das Heil kommt von den Juden, weil das Heil der Welt in der Geschichte der Juden schon angebrochen ist. Wir sagen ja in der Christenheit immer, wir hören das unendlich mal, dass die Christenheit beginnt, gegründet wurde und Geburtstag hat mit Pfingsten, stimmt ja nicht. Weil die Jesusgemeinde ihren Geburtstag hat mit der Berufung Abrahams. Nach dem schrecklichen Unheil in Babylon, der Zerstreuung der Völkerwelt, die nicht mehr miteinander reden kann. Und Gott rief den Abraham eben nicht als Stammvater der Juden allein, sondern Abraham, das große Ziel wird dort ausgesprochen. Er soll ein Gesegneter, ein Segen für die Völkerwelt sein. Und es geht ja nicht bloß um die persönliche, individuelle Seligkeit eines Abraham, sondern durch dich sollen die Völker gesegnet, ja gerettet werden. Das Heil der Welt ist in Abraham schon angekündigt und von Gott gewollt. Und dann geht es ja nicht nur um den Namen des Abraham, sondern dass der Abraham den Namen Gottes auf die Völkerwelt legt. Weil die Völker berufen sind von Gott. Und dass sie geheiligt werden sollen in dem lebendigen Gott, der die Völker sucht. Und dass der Wille Gottes in der Welt geschehe. Und wenn Abraham dann auszieht aus Babel, so ist es das Land, das Gott ihm zeigen wird, beschlagnahmt für die Heilsgeschichte Gottes. Es ist ganz wunderbar, wie der Anspruch Gottes auf die ganze Welt in der Berufung Abrahams schon sichtbar wird. Es geht doch nicht nur um das persönliche Heil, sondern um das ewige Reich Gottes, das hier anbrechen soll und das in der Ewigkeit einmal dargestellt wird aus allen Nationen, Sprachen und Völkern. Und dann kennen Sie ja all die herrlichen Stellen im Alten Bund, wenn der Jakob sich nochmal aufrichtet als Sterbender. Herr, ich warte auf dein Heil. Und dann ruft der Juda, du bist. Juda hat das Zepter des Messiaskönigs, das sieht schon Jakob, der Enkel Abrahams, dem die Völker huldigen. Und wieder geht's hinaus in die Völkerwelt. Und Biliam, der zu ganz anderen Diensten berufen war, aus dem Zweistromland, um Israel zu fluchen, muss es dann aussprechen in der Wüste, wenn er vom Stern aus Jakob spricht, wo das wieder auftritt. Und dann spricht die Hanna davon in ihrem Lobgesang, die Mutter Samuels und David in den Messias-Psalmen und die Propheten Jesaja, Micha, Amos, Hesekiel, Jeremia, Haggai und Zacharia. Und immer wieder geht es darum, dass das die große Linie des Heils Gottes ist, der sein Reich gründet in dieser Welt. Der Mathematiker Blaise Pascal hat es ja für uns so unvergesslich in seinen Pensées dann aufgeschrieben, seine Gotteserkenntnis. Er, der große Denker auf dem Suchen, wo man Gott finden kann. Und dann allein auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Und dann schrieb er Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Diesem Gott will er dienen, der in Jesus sich geoffenbart hat. Und so hat er sich in sein Jackett eingenäht, das war seine Grundlage, die ihn erfüllt hat und die ihm für sein ganzes Leben wichtig war. Und das steht ja hinter diesem Gespräch mit der Samariterin, dass Jesus dieser Messias-König ist, den schon Jakob geschaut hat im Sterben. Herr, ich warte auf dein Heil. Und dann darf Johannes in der Offenbarung schon diesen Blick richten, wie er weint, dass niemand dieses Buch mit den sieben Siegeln lösen kann. Weine nicht. Es hat gesiegt, der Löwe aus Juda. Und dann dreht er sich um und will den Löwen sehen. Der Löwe steht noch in Addis Abeba, die Äthiopier verehren noch in ihrer Liebe zu Israel den Löwen aus Juda, das Löwentor in Jerusalem, durch das die falschen Jäger Jerusalem befreit haben im Sechstagekrieg. Löwe, wo kommt er? Und dann sehen sie das zerschlagene Lamm, das Lamm, das geschlachtet ist. Jesus, der für unsere Schuld stirbt. Das ist die Erfüllung der Verheißung, die einst an Jakob schon geschaut hat. Und darum ist für uns so wichtig, dass wir sagen, die Vollendung der Königsherrschaft des Messias, Jesus auf Erden, kann nur erkannt werden in der letzten Wahrheit, das Heilige allein in dem Messias, Jesus, der die Erfüllung aller Hoffnung ist. Und in dem sind alle Gottes Verheißungen Ja und Amen und bestätigt. Es ist interessant, wie diese Samariterin als eine Heidin dieses Geheimnis des Messias schon von ferne ahnt. Aber es steht dann so schön im Glaubenskapitel der Wolke von Zeugen in Hebräer 11 drin. Sie alle haben das geahnt, was werden sollte, aber es ist ihnen noch nicht offenbar gewesen, weil Gott etwas Besseres für uns bereit hat. Das hat Gott geschaffen und was wir heute erkennen dürfen durch die ganzen Apostelworte hindurch und durch die Berichte des Evangeliums hindurch, dass Jesus dieser Messias-König ist, der das erfüllt, was im alten Bund geschrieben steht, das vollendet hat. Dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und dass er die Begründung dieser Gemeinde ist aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. was im Psalm 98 steht, aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes, das Jesus-Heil. Es gibt kein anderes Heil der Welt. Immer interessant, wie die großen politischen Verführer der großen Diktaturen immer dieses Heil gesucht haben. Als kleiner Junge wurde ich eingeschult mit dieser erhobenen Hand dem Heil Hitler. Wo doch wissen, es ist eine Lug und Trug, alles Heil, das Menschen schaffen, wo Jesus das einzige Heil der Welt ist. Der Messias kommt aus dem abgehauenen Strunk des Stumpfes, Isais, und er ist die lebendige Wurzel, die aus der göttlichen Offenbarung seines Heils kommt. Darum ist das, was Sie ja ausführlich schon in diesem Kongress betrachtet haben, Römer 9 bis 11 von dem Apostel Paulus, so wichtig, dass der Gärtner das Ungeheure tat. Er hat da Zweige abgehauen aus diesem Ölbaum und hat da wilde Schösslinge eingepflanzt. Wir, die Heiden, wir sind diese wilden Schösslinge, die eingepfropft sind in diesen Ölbaum, damit kein falscher Stolz sich je ausbreiten kann. Das ist das Furchtbare. Hochmutsünde ist die schlimmste aller Sünden. Wenn wir meinen, wir seien mehr als andere und wo wir doch nur von der Wurzel getragen werden, von diesem Stock. Die Wurzel trägt dich, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich aus dem großen, verheißenen Erbe Abrahams, Jakobs, die Wurzel, die uns trägt in der Christenheit. Ja, das ist tragisch, wenn wir Christen oft unser Glaubensleben so verengt, individualistisch schmal sehen, nur. Darum ist gut, dass Jesus die Samariterin auf diesen Heilsplan hinweist, der mit den Juden beginnt. Und das ist so wunderbar, dass das im Neuen Testament so drinsteht. Mir wird das in diesen Tagen immer so groß. Es sind ja unzählige Leute, die die Bibel verachten und in der Bibel herumschlüpfen und die die Bibel neu schreiben wollen. Dass es dieses Wort Gottes zu allen Zeiten war, bis zu den Indianern in unseren Tagen, bis zu den Zigeunern, dieses eine Evangelium, wo das drinsteht. Unverrückbar. Das Heil kommt von den Juden. Es gibt kein anderes Heil als von dort. Man spricht ja so viel über die judenfeindlichen Äußerungen Luthers. Deshalb möchte ich das sagen, was Luthers Überzeugung war, 1523. Und wenn wir uns gleich hoch rühmen, so sind wir dennoch Heiden. Die Juden aber sind vom Geblüt Christi. Wir sind Schwäger und Fremdlinge, sie sind Blutsfreunde, Vettern und Brüder des Herrn. So gehören die Juden Christus näher zu denn wir. Wie auch Paulus Römer 9 sagt. Auch hat's Gott wohl mit der Tat bewiesen. Denn solche Ehre hat er nie einem Volk getan als den Juden. Denn es ist je kein Patriarch, kein Apostel, kein Prophet aus den Heiden. Dazu auch gar wenig rechter Christen aus den Heiden erhoben. Und obgleich das Evangelium aller Welt kundgetan ist, so hat er doch keinem Volk die Heilige Schrift, das ist das Gesetz und die Propheten befohlen, als den Juden. Das ist Gottes großes Ziel, die herrliche Pracht seines Königtums, die wir einmal in der Herrlichkeit schauen dürfen, die in Israel, in den Juden begonnen hat. Noch einmal Luther 1522 in einer Predigt über Johannes 1. Es ist kein Wort im Neuen Testament, das nicht hinter sich sähe in das Alte, darin es zuvor verkündigt ist, also ist das Alte Testament ein Testamentbrief von Christus, welchen er nach seinem Tod hat aufgetan und lassen durchs Evangelium lesen und überall verkünden, wie das in Apokalypse 5 bezeichnet ist. Durch das Lamm Gottes, das allein auftäte, das Buch mit den 7 Siegeln, das uns niemand konnte auftun, noch im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde. Warum ist das so wichtig, dass Gottes Gabe und Berufung ihn nicht gereuen können, gerade auch über Israel? Römer 11, Vers 29. Und es gibt kein Heil an Israel vorbei, An dem verheißenen Messias, der von den Juden kommt, das Heil kommt von den Juden. Darum spricht Jesus das nicht nur so klar und unverrückbar und nicht anders zu deuten aus zu dieser Samariterin, sondern gleichzeitig für alle Völker dieser Welt. Für alle zum Wissen, dass das Heil unauflöslich mit den Juden verknüpft ist, ein heilsnotwendige Erkenntnis, auch wenn es manchen hier und da in der Christenheit ein Ärgernis sein mag. Und deshalb ein letztes. Wir haben davon gesprochen, dass die Wahrheit den Juden geoffenbart ist und dass das Heil der Welt in der Geschichte der Juden angebrochen ist, das schon verkündet ist durch die Propheten. Jetzt noch das Dritte, was auch so wichtig ist, dass es kein Heil an Jesus vorbei gibt, für die Heidenwelt, aber auch nicht für die Juden. Es gibt kein Heil an Jesus vorbei. Es hat uns ja immer wieder fasziniert, dieses Gespräch von Jesus mit der Frau am Brunnen in Samaria. Leider machen die meisten Touristenbusche einen Bogen um dieses Samaria, obwohl man es doch noch bereisen kann, wenn sie ein wenig Mut haben. Es passiert ihnen bestimmt nichts. Man sollte als Christ auch einmal in dem Brunnenrand in Samaria gesessen sein, der doch so eine wichtige Bedeutung hat, wo diese Frau darüber gesprochen hat und Jesus das uns deutlich machte von dieser Lebenssehnsucht. In den heißen Ländern, in Wüstenländern ist das ein tolles Bild. Ich brauche Wasser, ich muss was trinken. Und dann sieht man die Menschheit vor sich, die aus allen dreckigen Pfützen trinkt und das Brackwasser trinkt, von dem sie nur krank werden. In dem Lebenshunger suchen Menschen nach erfülltem Leben. Wir erleben es bei der kommenden Generation, wie den jungen Leuten, die jedem Dreck nachlaufen und sie hineinsaugen und das eine Wasser nicht kennen, die eine Quelle lebendigen Wassers. Und darum ist das so wunderbar. Gerade dieses Wort in dieser großen Sehnsucht, noch einmal diese Frau, das tun, was eigentlich in der ganzen Welt gang und gäbe ist, und dann ein moralisch heuchlerisches Dorf mobbt diese Frau und jetzt wird sie ganz vereinsamt. Niemand will etwas mit ihr zu tun haben, aber Jesus beugt sich zu dieser Frau. Und Jesus sucht diese Frau, weil er sie liebt. Er liebt die Verlorenen und geht ihr nach. Und dann spricht Jesus von dem ganz Großen, das ist ja für uns heute das Allerwichtigste, dass Jesus der Messias ist, der unser Leben neu ordnet, der den Lebenshunger stillt. Wer Jesus hat, hat das Leben, hat die Erfüllung, der hat alles. Der hat keinen Durst mehr. Der kriegt eine Befriedigung, wie es nichts sonst in der Welt geben kann. Und das Wunderbarste, dass diese ganz große Not, die sonst in der Welt geleugnet wird, Sünde. In welcher Kirche redet man noch über Sünde? Weil es keiner in diesem Raum, der heute Morgen nicht schrecklich läutet unter Sünde seines Lebens. Da kann mit niemand drüber reden. Nicht nur diese Frau. Die Versäumnisse, die Schuld unseres Lebens, was wir an der Ehe schuldig geblieben sind, an den Kindern, an unseren Mitmenschen, dem lebendigen Gott gegenüber, in der Heiligung unseres Lebens. Und dass Jesus gekommen ist, um diese Last wegzunehmen, die diese Frau ja so geplagt hat, dass was Unrecht und Böses war und das vergeben wird und das auf ihrer Seele lastet, das nicht zum Aushalten war, und da will Jesus sie heilen. Und darum spricht er zu ihr, das ist so gewaltig, und dann sagt er deshalb auch der Samariterin so ganz klar und deutlich, ich bin der Messias, Jesus allein. Jesus ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Passiert ja da, und so geht es ja Ihnen auch, wenn Sie heute Mitchristen treffen, die sagen, bei uns in der Gemeinde ist schon monatelang der Name Jesus nicht mehr vorgekommen im Gottesdienst. Da spricht man von allen möglichen Dingen. Es geht immer nur um Jesus. Hast du Jesus? Ist er dein Herr für unser Zeugnis? Der, der alles neu macht, um den alles kreist? Ich bin's, der mit dir redet. Und er kann dir das geben, was du suchst und was dir niemand sonst geben kann. Ich bin der Heiland und der Retter. Ganz wunderbar, dass Jesus das so klipp und klar sagt, was dann die Apostel und noch einmal uns so bekräftigen, die Evangelisten. Es gibt kein anderes Heil. Es ist jetzt enthüllt, geoffenbart. Aber es ist ein Geheimnis, nicht weil es schwer verständlich ist, weil es nur der Geist Gottes uns aufschließen kann. Wenn wir nur im Geist und in der Wahrheit das erkennen können, ohne den Heiligen Geist ist noch nie einer zum Glauben gekommen. Das Wunder, dass er wirken will und dass er ohne Unterlass uns erleuchten wird, öffne dich für ihn, gib ihm Raum, dass er dir das Licht aufstecken kann. Und das ist ein Geheimnis, das dann der Paulus erkannt hat, dass die Heiden nicht länger ausgeschlossen sind vom Heil. Aber mit der Samariterin war es ja schon angebrochen, wo die anderen Bogen um sie herum machten und nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Jesus sagt, das Geheimnis ist offenbart, dass sie mit dazugehören. Und darum sagt so Paulus im Kolosserbrief, das ist ja das Geheimnis, dass die Heiden Zugang haben. Zu was ist denn das Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. War so schön, dass dieser Hans-Peter Reuer, der ja so viele junge Menschen unserer Tage angesprochen hat, das so deutlich immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Dabei steht es im Evangelium der Apostel so klar in der Mitte. Christus in euch, dass Christus in uns Raum gewinne. Dass Christus in uns wohne durch Glauben und Liebe in unseren Herzen und wir erfüllt werden mit aller Gottesfülle. Das hat dann Jesaja ja schon vorausgesehen. In seinen Gottesknechtliedern, die uns jetzt bewegen im anbrechenden Karwoche. Ich habe dich, den Gottesknecht, zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an das Ende. Jesus ist das Heil, das volle Heil, der in uns wohnen will. Und dazu ist Jesus gekommen. Paulus hat es in den Galaterbrief noch einmal so schön geschrieben, dass der Segen Abrahams, knüpft an, der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus, im Messias Jesus, und wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Die ganze Kette ist geschlossen. Und dann sollen wir das überfließende und volle Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. In der Vorfreude auf den Ostertag, auch in den Gedanken der Vorbereitung, wo ich auch bei Bibelfreizeiten unterwegs bin, ist mir das so groß geworden, wenn Jesus, der Auferstandene, vom Leben redet. Dann redet er nicht nur von unserem kümmerlichen Leben, das noch einmal verlängert oder vergrößert wird, sondern von seinem vollendeten Leben in der neuen Leiblichkeit, auf das wir zugehen, damit dieses Leben bei uns durchbreche. Und wenn wir an die Heimgegangenen denken, dann darf ich sagen, denken Sie nur nicht, dass die untätig wären. Welch eine Wirkung werden die entfalten im Leben, so wie Christus wirkt in der Herrlichkeit, in der vollendeten Herrlichkeit. Dazu ist Jesus gekommen, aus unserem kümmerlichen Christenleben einmal etwas Großes, Neues zu schaffen. Und der heute an Jesus glaubt, hat dieses Leben. So schön, dass schon Johannes der Täufer und Johannes 3 darauf hingewiesen hat. Wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Da bricht er schon an, gib ihm Raum. Lass diesen Jesus heute schon den Auferstandenen machtvoll in deinem Leben wirken. Nicht eine krampfhafte Frömmigkeit, sondern ein neues Entdecken der Christuskraft, dieser ungeheuren Kraft, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, die getrieben sind von ihm. Und er hat das Leben schon jetzt. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, über dem liegt noch der Zorn Gottes. Durst muss nicht quälend sein. Durst muss nicht quälend sein. Durst kann auch herrlich sein. Das wissen Sie von einer Wanderung an einem heißen Sommertag, wenn man dann an einen Brunnen kommt und dann trinken. Da wird das Trinken zum Lebensgenuss, zur Lebensfreude. So geht's uns ja. Wenn wir einmal diese Quelle entdeckt haben, von der die Propheten des alten Bundes sprechen, von der Jakob schon gesprochen hat, von dem Heil, das anbricht, wenn wir trinken dürfen, wir auch so groß in einem Gottesdienst, dass wir zunächst ablegen dürfen, die Schuld, die uns belastet, und ganz neu in der Freude mit Jesus unsere Straße ziehen dürfen. An der Quelle trinken. Wer an mich glaubt, von des Leibes sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Was soll aus eurem Leben noch geschehen, wenn der Herr durch euch mächtig wirken kann? Jetzt ist ja interessant, diese Frau hat ja einen anstößigen Lebenswandel. Alle haben sie gemobbt, niemals wollte was mit ihr zu tun haben. Mir ist das ganz wichtig, weil man heute so viele junge Christen trifft, die sagen, ich möchte mit meinem Lebenswandel überzeugen. Die Samariterin konnte mit ihrem Lebenswandel nicht überzeugen. Sie hatte ein lästerliches Leben. Aber interessant ist ja, dass eben das nicht stimmt, dass man wortlos Jesus verkündigen kann. Das geht nicht wortlos. Sondern wir müssen immer sagen, wir haben schmutzige Kleider. Und wir haben den Namen Jesu bedreckt. Aber wir haben eine Botschaft vom Heiland, der keinen ausschließt und der jeden rettet. Und das war genau das Wichtigste, was diese Samariterin entdeckt hat. Die Lebensbotschaft, die sie verkündigen darf und die sie verkündigen wirkt. Und sie erzählt, wenn Sie es weiterlesen, kommt das ja noch, ihren samaritanischen Volksgenossen, erzählt sie, was sie erlebt hat. Das Christenzeugnis ist ja immer eigentlich dieses Zeugnis. Nicht, dass ich den Leuten sage, dass ich besser bin. Sondern sagen, ich war ein verlorener und verdammter Mensch, aber die Gnade hat mich nicht abgeschrieben. So wie es John Newton in dem einmaligen Lied gemacht hat, das weltweit der Hit ist unter den Christen. Die Gnade Gottes wunderbar. Wir können nur von der Gnade singen. Er ist an mir nicht vorbeigegangen. Die große Petruspredigt an Pfingsten war, er hat unsere Schuld durchgestrichen. Darum ist das das größte Thema, das Christen haben. Sündenvergebung. Ein Heiland für verlorene Leute, für mich. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Wo sollte ich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Das ist die Botschaft, die die Welt heute braucht. Und wenn es heute eine Botschaft für die Welt gibt, dann dieses von der großen Sünderliebe von Jesus. Das hat die Samariterin verkündet. Seht an, wer ich bin. Aber er hat mich geliebt. Er hat mich gesucht. Darum war es ja interessant, dass die größten Evangelisten, die der Herr berufen hat, immer die Leute waren, die aus großer Not und Trübsal und Sündenversklavung gekommen sind. Weil sie es am herrlichsten verkünden konnten. Und was hat die Frau weiter sagen können? Wir brauchen gar nicht das bildhaft machen. Wir können es auch nicht. Das ist ja immer ein lästerlicher Hochmut, als ob wir der Welt vorleben können, wie man als Jesus-Jünger lebt. Wer kann denn das? Wir können doch vor unseren eigenen Kindern nur sagen, stoßt euch nicht an mir. Welche Kinder stoßen sich nicht an ihren Eltern? Das ist ganz normal. Aber sagen, aber Jesus hat mir dir noch lieb. Auch wenn ich viel in meinem Leben an euch falsch gemacht habe. Das ist das größte Bekenntnis, das wir haben. Und das, was sie weiter sagt, ist nichts zum Zeigen, sondern auch nicht ein Gefühl. Heute will man so viel Gefühl haben. Ein Wort vom Heiland, vom Messias, der all das erfüllt, was im alten Bund verkündigt ist. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. All die herrlichen Verheißungen, dass er den Frieden bringt, dem Frieden gebietet. Und aus dem Hören des Wortes kommt der Glauben, weil der Glaube aus dem Hören kommt. Weil das ein Geheimnis ist, dass bis heute das Wort Gottes der Träger des Heiligen Geistes ist, inspiriert vom Geist Gottes. Und das Wort schafft das. Und wo Menschen zum Glauben gekommen sind, sind sie immer nicht über dem eindrucksvollen Beispiel von Persönlichkeiten gekommen, sondern über dem Wort, das verkündigt wurde, von dem Herrn Jesus, das mächtig wurde, das Wort breitete sich aus, wurde mächtig, heißt in Apostelgeschichte. Das war das Zeugnis dieser Samariterin. Und sie, die gerade noch eine Frau war, die alle nur kannten in Verbindung mit einem lästerlichen Leben, wird zur ersten Evangelistin. Das macht uns Mut. Denn wir können diese Botschaft weitersagen. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Jesus hat mich erwählt und er sucht dich. Und er hat mein Leben neu gemacht. Und darum ist das so wunderbar, wenn man ein Brunnen werden darf, durch den andere den Heiland finden. Wo die das Wasser trinken können mit einer neuen Lebensqualität. Sie hat, stell mir das so vor, mit ihrem schrecklichen Lebenswandel viele Ehen zerstört. Das ist ja das Schreckliche ihrer Praxis gewesen. Wie viele Ehen sind zerbrochen? Wie viele Familien sind zerbrochen? Wie viele Kinder hatten plötzlich keinen Vater mehr, weil sie dazwischen trat? Und Jesus heilt allen Jammer. Er ist der Einzige, der Heil schafft und heilen kann, weil er vergeben und auslöschen kann. Und eine Ermutigung, sie wird zu einer Evangelistin, der viele glauben. Da steht ausdrücklich, dass Samaritaner sind, zum Glauben kommt durch die Samariterin. Sofort, wie sie es erzählt hat, das ist ein Geheimnis. Weil nicht wir das machen und wir nicht wir das können, sondern das Wort macht es. Das Zeugnis, das Glauben wirkt und Glauben schafft, weil es nicht leer zurückkommen kann, sondern tut, wozu es gesandt ist. Und darum noch das, was ich als dritten Teil überschrieben habe, dass es kein Heil gibt an Jesus vorbei. Das ist ein Irrweg, dass man meint, man könne mit Gedanken und religiösen Überlegungen Menschen ein Heil anbieten, auch in christlichem Gewand, an Jesus vorbei. Das war so wichtig für die Samariter, wie es später wichtig war für all die Länder Kleinasiens und in Europa, in denen Paulus verkündigt hat, an Jesus vorbei. Ich will das Kreuz von Jesus verkünden. Ärgernis, eine Torheit, aber das Heil liegt darin. Aber das gilt genauso auch für Israel. Und das ist so interessant, dass Jesus das auch schon gesagt hat, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aus den Heidenvölkern, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Der wird seinen Heulen und Zähneklappen. Wir erleben, dass er heute in den christlichen Ländern des Westens. Wir haben ja diese furchtbare Schwindsucht. Das ist doch kein Gemeindewachstum. Wir hatten diesen Flop erfunden. In den Missionsländern, den Verfolgungsländern haben wir wachsen. Aber in den westlichen Ländern diese schreckliche Schwindsucht. Die Kinder des Reichs werden ausgestoßen. Und wir sehen das so furchtbar auch über Israel. Darum die Sehnsucht, die große Sehnsucht. Wann werden sie denn erkennen? Und unsere Bitte und unser Wunsch ist es, dass sie erkennen, so lieb, dass die Veranstalter des Kongresses meiner Bitte nachgekommen sind, dass wir nachher das Lied singen, Wasserströme will ich gießen, das mich als Württemberger besonders bewegt. Ich habe die Geschichte lang nicht gekannt von einem Juden namens Peter Goldstein aus einer Rabbinenfamilie, der aus Hotzplotz, dem tschechischen Hotzplotz stammte und dann in Neuwied ein Lehrer war mit einer ganzen starken Aversion gegen die Christen, hat einmal die Herrnhuter Gemeinde besucht und in der Herrnhuter Gemeinde wichtige Eindrücke empfangen, aber dann, wie ihn ein Freund warnte vor einem Geschäftsmann, pass auf, da gibt's Leute, die wollen dir ein neues Testament andrehen, vor denen hüte dich. Und dann war es dieser Geschäftsmann, der ihm die Jesusgnade so wunderbar verkündigt hat. Und das ist in diesem Peter Goldstein in Neuwied, das war 1823, die Sehnsucht aufgebrochen, diesem Jesus zu gehören. Er hat gesagt, lass dich nicht zu früh taufen, du musst das sehen. Und dann hat er die Propheten studiert und dann hat er Jesus entdeckt. Und dann ist er der damaligen Gewohnheit treu nach Basel gereist, um dort in der Basler Mission sich taufen zu lassen. Aber der Standesbeamte in Basel hat gesagt, Christen haben wir genug. Und er hat gesagt, wir werden dich nicht eintragen als Christ, weil sie Angst hatten, sie hätten nach dem Bürgerrecht der Schweiz später eine Verpflichtung im Alter, etwa für die Sozialversorgung aufzukommen. Und dann ist er noch nach Stuttgart gekommen und da gab es genügend Geschäftsleute in Stuttgart, damals um die neu gegründete Bibelgesellschaft herum, und die haben ihn herzlich aufgenommen. Er hat gesucht, wo lasse ich mich taufen, er hat in der Esslinger Stadtkirche sich dann taufen lassen. Und das war ein großes Fest, 1826, in dem Turm oben der Esslinger Stadt, gedenken Sie immer dran, wenn Sie das Bild sehen, ist, dass die ganze Urkunde und die ganze Geschichte dieser Judenbekehrung noch festgehalten. Das war damals für die Christenheit in dieser Missionsbewegung ein ganz großes Erleben. Die Kirche war rappelvoll, die große Dionyskirche in Esslingen. Als der Dekan Herwig den Peter Goldstein getauft hat, Beer hieß er früher, Peter hieß er dann, Petrus, und die Luise Herwig, die Tochter des Dekans, die ein schweres Leiden hatte. Ganz verkrümmter Rücken. Mit 26 Jahren starb, hat dieses Lied geschrieben, das lange in unserem württembergischen Gesangbuch stand. Wasserströme will ich gießen. Ach Herr, lass doch diese Ströme fließen, dass Israel dich erkennt. Und das bewegt uns als Beter. Wir freuen uns, dass es in Israel nach den neuesten Berichten, die ich habe, etwa 10.000 messianische Juden gibt. Herr, lass das doch vollenden in dieser letzten bösen Zeit, dass dein Volk dich erkennt. Aber man kommt an Jesus nicht vorbei, auch Israel nicht. Und darum ist das so wichtig, möchte das noch begründen aus dem wunderbaren Melchisedek-Kapitel, Hebräer 7, wo es dort nochmal heißt, unser Herr ist aus Juda hervorgegangen, ja, und Bürger eines viel besseren Bundes geworden, nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Es gibt allein das Heil und die Zukunft dort und die Lösung aller Fragen für uns. Er ist der siegende Löwe aus Juda, der die Rätsel der Weltgeschichte löst. Und ohne den siegenden Löwen, der die Schuld der Welt, meine Sünde trägt und die Sünde aller Welt, gibt es keine Versöhnung mit Gott und keine Vergebung und niemand kommt zum Vater als durch Jesus. Und für uns ist das nur wichtig an solch einem Tag, wenn uns das alles wieder bewusst wird, wie die Wahrheit ist, wenn sie uns im Geist geoffenbart ist, von den Anfängen, den Glaubensvätern im alten Bund über die Propheten bis zu den Aposteln und Evangelisten noch einmal dieses große Lebensangebot für uns. Nimm du Jesus, er ist dein. Er will dein sein, er will sich dir geben, sein ganzes Suchen ist, sich zu schenken. Wie hat es im Leben dieser Samariterin eine Unruhe gegeben, einen Kampf, ich will Leben haben. Wie war sie belastet aus all den schrecklichen Beziehungen, wir wollen unsere Fantasie uns gar nicht dran weiten, was alles da drin war. Ein schreckliches Leben, das nie Erfüllung gegeben hat. Man kann es ja ganz simpel sagen, noch nie hat die Sünde einem Menschen Befriedigung gegeben, noch nie. Vielleicht kurzfristig einen getäuscht, aber Lebenserfüllung hat sie nie gegeben. Die größte Verführung, und darum ist es herrlich, wie könnte es in deinem Leben sprudeln, wenn du dich ganz Christus öffnest, ihm dich wieder ganz verschreibst, zu den Quellen und verborgenen Schätzen des Segens Abrahams, wo der Geist Gottes uns erfüllen will, mit unserem ganzen Leben in uns treiben will, wie könnte es sprudeln und fließen? August Hermann Franke sagt einmal, wer seine Ströme nicht fließen lässt, der kann sich nicht entschuldigen. Mach doch die Türen auf. Amen.